RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat unangenehme Entscheidungen bei den Themen Gesundheit, Pflege und Rente angekündigt. Er äußerte sich im Interview mit dem Portal Table Briefings. Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Die USA drohen damit, sich aus der Vermittlerrolle zum Ukraine-Krieg zurückzuziehen. Nach Außenminister Rubio hat sich jetzt auch Präsident Trump ähnlich geäußert. Sollte es eine der Parteien unnötig schwer machen, werden die USA ihre Rolle aufgeben, so Trump. Gleichzeitig äußerte er sich aber zuversichtlich, die Bemühungen um eine Verhandlungslösung seien in eine entscheidende Phase eingetreten. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Neukölln gegen ihren Ex-Partner Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem RBB gesagt. Die Frau war gestern schwer verletzt in einem Hausflur gefunden worden und kurz danach gestorben. Katharina Trümper, RBB 24.
Laut Obduktion erlitt die Frau mehrere Stichverletzungen im Oberkörper. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Femizid aus. Der Mann habe die Trennung nicht akzeptieren wollen und die Frau als seinen Besitz angesehen, hieß es. Die 37-Jährige hatte ein Annäherungsverbot gegen ihren Ex-Partner erwirkt. Zwei Anzeigen wegen Körperverletzung zog sie allerdings wieder zurück.
In ganz Deutschland hat es heute weitere Ostermärsche gegeben. In Berlin demonstrierten Aktivisten in der Nähe des Bundestages und zersägten symbolisch eine Atombombenattrappe. In Nordrhein-Westfalen gab es eine Demonstration an der Urananreicherungsanlage in Gronau. Über das Osterwochenende sind bundesweit über 120 verschiedene Aktionen geplant. Die Tiefebene des Berliner Hauptbahnhofs ist über Ostern wieder wegen Bauarbeiten gesperrt. Alle 8 Gleise dort werden laut Deutscher Bahn von heute Abend an bis Dienstag früh nicht angefahren. Fernverkehrszüge werden über die obere Ebene des Hauptbahnhofs umgeleitet und sind deshalb länger unterwegs. Vereinzelt sind einige Verbindungen auch gestrichen worden. Seit Wochen werden am Berliner Hauptbahnhof zusätzliche Weichen und Signale eingebaut. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Die aktuellen Temperaturen liegen in Berlin um 11 Grad, im Land Brandenburg zwischen 8 in Perleberg und 13 Grad in Manchnow. Nachts gebietsweise schauerartiger Regen bei 10 bis 7 Grad. Morgen dicht bewölkt, vor allem in der Westhälfte Schauer, zum Abend aufgelockert 10 bis 15 Grad. Die Zeit 23.03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Zurzeit mit 3 Meldungen. Einmal für die A5 Kassel Richtung Frankfurt zwischen Grünberg und Reiskirchener Dreieck. 2 Kilometer stockender Verkehr nach einem Unfall dort. Die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Lavesum und Haltern nach einem Unfall gesperrt. Dadurch hier 3 Kilometer Stau. Und auch die A96 Lindau Richtung München ist zwischen Mindelheim und Bad Wörishofen nach einem Unfall gesperrt. Die Umleitung führt über die U33. Kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Von NDR Info aus Hamburg mit Klaas Christoffersen. Schön, dass Sie dabei sind. Gestern saß Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni noch im Weißen Haus bei Donald Trump. Heute, einen Tag später, empfing sie dann schon seinen Vize J.D. Vance in Rom. Bei den Gesprächen ging es, wie zuvor in Washington auch, wohl vor allem um das Thema Zölle. Mein Kollege Tim Behrendonk von Tagesschau 24 hat mit dem Rom-Korrespondenten Tilman Kleinjung über Vance' Besuch gesprochen. Warum kommt der Vizepräsident ausgerechnet zu Ostern nach Italien?
J.D. Vance ist ja vor 6 Jahren zum Katholizismus konvertiert und er lebt diesen Glauben, seinen Glauben sehr demonstrativ. Er ist auch Teil seines politischen Programms und da hat er es offenbar für angebracht und richtig gehalten, die wichtigsten Tage im Kirchenjahr in Rom zu verbringen, im Zentrum des Katholizismus. Er nimmt an den Osterfeierlichkeiten im Vatikan teil. Am Mittag hat er sich bereits mit Giorgia Meloni getroffen, gerade zurück aus Washington. Mit dabei waren ihre beiden Vizepremiers Tajani und Salvini und man hat diese intensiven Beziehungen zwischen Italien und der US-Administration noch einmal mehr vertieft. Man hat sich noch einmal mehr bestärkt darin, dass man ja im Grunde politisch und man muss wohl auch sagen ideologisch dasselbe will. Das heißt, hier entsteht gerade eine besonders enge Beziehung zwischen zwei Ländern.
Vance gilt ja, muss man sagen, in den USA als streitbarer Charakter. Sie sagten es, er ist zum Katholizismus übergetreten und jetzt vertritt er aber einen scharfen migrationskritischen Kurs. Wie wird das im Vatikan wahrgenommen?
Ja, für J.D. Vance ist dieser Übertritt zum Katholizismus auch ein politisches Bekenntnis gewesen gegen alles, was seiner Meinung nach im liberalen Amerika falsch läuft, was da seiner Ansicht nach viel zu woke ist. Also er verbindet mit seinem Katholizismus ein konsequentes Eintreten gegen die Abtreibung, für die Rechte von Familien, gegen die Rechte von LGBT, gegen illegale Migration und spätestens da wird es sicherlich einen Konflikt mit Franziskus geben, den hat Franziskus auch schon kurz vor seinem Krankenhausaufenthalt offen angesprochen. Ungewöhnlich kritisch hat er gesagt, man muss Migranten würdevoll behandeln, wie alle Menschen würdevoll behandeln. Das war unmittelbar, nachdem man die Bilder von abgeschobenen Flüchtlingen in Handschellen in den USA gesehen hat. Und er hat gesagt, man darf selbst illegale Migranten nicht behandeln wie Kriminelle. Und damit hat er sich eindeutig gegen den migrationspolitischen Kurs der Trump-Administration ausgesprochen. Und dazu wird es bestimmt eine Meinungsverschiedenheit geben mit Vance. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
Das heißt im Umkehrschluss aber auch, die beiden werden sich treffen, der Vizepräsident und der Papst.
Also ich gehe mal stark davon aus. Das hängt ja bei Franziskus gerade sehr von der Tagesform ab. Zum Beispiel letzte Woche, da gab es ja den Besuch des englischen Königspaares. Da hieß es bis zuletzt, nein, es wird kein offizielles Treffen geben zwischen King Charles und Papst Franziskus. Und dann wurden wir im Nachhinein informiert, doch, da gab es ein Treffen und die haben sich 10 Minuten unterhalten. Aber das sind jetzt nicht Treffen, wo die Gesprächspartner in sehr tiefe Gespräche einsteigen können. Dazu, glaube ich, fehlt Franziskus gerade noch die Kondition.
Lassen Sie uns noch mal auf Papst Franziskus dann schauen. Trotz seiner schweren Lungenentzündung hat der Papst ja auch dieses Jahr am Gründonnerstag das Gefängnis Regina Coeli besucht. Allerdings ohne die traditionelle Fußwaschung, was er ja sonst immer getan hat. Dafür hat er auch vieles andere jetzt abgesagt für das Osterfest. Wie geht's dem Papst denn? Was haben Sie für Informationen?
Also es vergeht eigentlich praktisch kein Tag, an dem wir den Papst trotz der ihm verordneten Ruhezeiten nicht zu Gesicht bekommen. Also es geht ihm anscheinend, das schließe ich daraus, etwas besser. Aber wenn wir ihn dann konkret sehen und vor allem sprechen hören, merken wir natürlich auch, wie schwach er noch ist, wie schwer ihm das Atmen fällt, wie schwer ihm das Reden fällt, wie schwach er auch bei Stimme ist und wie er kaum es schafft, mal den Arm zu heben. Also da gibt es noch einige Anzeichen dafür, dass er ja tatsächlich gerade eine sehr schwere Krankheit durchgemacht hat und von der er ganz offensichtlich noch nicht vollständig kuriert ist.
Die Stimme, die bräuchte er. Am Ostersonntag soll er ja traditionell den Segen Urbi et Orbi spenden. Das ist ja der traditionelle Ostersegen und man könnte sagen, ja, ein Highlight für viele gläubige Katholiken. Wie groß ist denn der symbolische Druck da auf Franziskus, bei diesem Moment persönlich dann auch sichtbar zu sein?
Ich glaube, Papst Franziskus geht es ja gar nicht um die Symbolik. Ich glaube, er interpretiert ja sein Papstamt eh so, dass er vor allem unter den Menschen sein will. Er will ja ein Papst sein, den man sehen kann, den man anfassen kann, der andere anfasst. Und deswegen macht er sich da selber schon den Druck, zumindest am höchsten Fest der Christenheit, an Ostern, auch präsent zu sein und sich zu zeigen. Davon gehe ich eigentlich aus. Urbi et Orbi ist ein Papstsegen, völlig richtig. Den kann eigentlich niemand anders spenden als der Papst. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die Osterbotschaft, wie viele andere Predigten und Ansprachen auch, von einem Vertreter vorgelesen werden, dass Papst Franziskus dann aber diesen kurzen Segen selber spendet. Das ist meine Vermutung, aber Zum Beispiel, wenn das Wetter jetzt richtig schlecht wird, dann weiß ich nicht, ob die Betreuer von Franziskus, seine Mitarbeiter, es zulassen werden, dass er sich dem schlechten Wetter für eine gewisse Zeit aussetzt und so riskiert, wieder ins Krankenhaus zu kommen. Also da müssen wir einfach ein bisschen abwarten.
Ja, und im Anbetracht dieser gesundheitlichen Belastungen stellt sich ja auch die Frage vielleicht nach der Zukunft seines Pontifikats. Öffentlich wurde ja immer wieder diskutiert, ob Franziskus dem Beispiel Benedikts folgen könnte und zurücktritt. Gibt es dazu noch Anzeichen oder Überlegungen im Vatikan oder ist diese Debatte momentan tabu?
Die Debatte geht ungebrochen weiter. Natürlich, wer den Papst jetzt sieht und diese Bilder, die wir jetzt haben, der Papst im Rollstuhl mit schwacher Stimme, kaum bewegungsfähig, mit wenig Energie, wer diese Bilder mit den anderen Bildern aus dem Pontifikat von Franziskus vergleicht, stellt einfach fest, er ist spürbar älter geworden. Er ist 88 Jahre alt und durch den Rücktritt von Papst Benedikt, aber auch durch seine eigenen Überlegungen zum Rücktritt, ist diese Diskussion natürlich weiter virulent. Ich halte gerade jetzt angesichts der Osterfeierlichkeiten es für wenig wahrscheinlich, dass wir da unmittelbar einen Rücktritt erleben werden, aber ich würde das gegenwärtig überhaupt nicht ausschließen. Auch wenn Franziskus immer wieder sagt, man regiert die Weltkirche ja nicht mit dem Knie, also angesprochen auf seine Kniearthrose, sondern mit dem Kopf. Aber es ist ja auch eine Frage der Kraft und der Energie und vor allem der Form zu kommunizieren. Wenn ihm das nicht mehr gelingt, glaube ich, könnte er selbst auch zu dem Schluss kommen, so geht es nicht mehr. Aber wann der Zeitpunkt ist und ob der überhaupt je kommt, darüber kann man nur spekulieren.
Einschätzungen von Tilman Kleinjung aus Rom zum Besuch von US-Vizepräsident Vance und zum Gesundheitszustand von Papst Franziskus. Ja, und Karfreitag, das spielt traditionell auch eine große Rolle in Jerusalem. In der Zeit vor dem Gaza-Krieg waren es in jedem Jahr Zehntausende Menschen, die aus aller Welt zur Karfreitagsprozession in die Stadt gekommen sind. In diesem Jahr waren es nur einige Tausend. Im sogenannten Heiligen Land machen Christinnen und Christen ohnehin nur eine kleine Minderheit aus. Jan-Christoph Kitzler über die Karfreitagsprozession im Schatten des Gazakriegs.
Es ist voll in der Altstadt von Jerusalem. Das liegt vor allem daran, dass alle hier vertretenen 13 christlichen Kirchen in diesem Jahr zur gleichen Zeit feiern. Und so zieht eine Karfreitagsprozession nach der anderen die Via Dolorosa entlang, den Kreuzweg bis zur Grabeskirche, in der die Kreuzigungsstätte und das Grab Jesu verehrt werden. Auch wenn viele Besucher weggeblieben sind wegen des Kriegs in Gaza, ein paar Pilger aus dem Ausland gibt es dann doch. Linus Lindner ist mit seiner Mutter gekommen. Er kommt aus München und ist 15.
Ich finde das unfassbar schön, nochmal zu verdeutlichen und so zu sehen, wie das alles damals war, auch gerade an den biblischen Orten. Wir waren auch eben in Nazareth, am Haus von Maria und Josef und an der Grabeskirche. Das finde ich unfassbar interessant und schön.
Alejandra Dina läuft auch den Kreuzweg mit. Sie kommt aus Mexiko und hat viel vor. Sie will noch die Pilgerorte in Fatima und Santiago de Compostela besuchen. Heute ist ihr 50. Geburtstag. Die Jerusalem-Reise ist ihr Geschenk.
I'm a Catholic. I'm Mexican.
Ich bin katholisch, Mexikanerin und ich liebe Jesus. Jeder muss sein Kreuz tragen. Wir müssen das annehmen und uns nicht abwenden. Also nimm dein Kreuz an und wisse, dass Gott dich liebt und dass du Frieden haben wirst, auch wenn du ein Kreuz zu tragen hast.
Even though you have a cross in your life.
Die Christen, die im Heiligen Land leben, das sind meist Palästinenser. Viele, die in Jerusalem dabei sind, haben gemischte Gefühle, so wie Anton Nachle, der mit seinem kleinen Kind etwas am Rand steht. Ihn stört, dass viele seiner Glaubensbrüder nicht nach Jerusalem kommen können, die meisten Christen aus dem von Israel besetzten Westjordanland. Die israelischen Behörden sollen den Berichten zufolge nur 6.000 Genehmigungen ausgestellt haben. Dabei wollten viel mehr kommen, sagt Anton Nachle. Wir hoffen uns von der Welt, dass Israel die Checkpoints öffnet und die ganze christliche Welt hierher kommen lässt. Rafi Khatas hat immerhin keinen weiten Weg. Er kommt aus Jerusalem, leitet hier die katholischen Pfadfinder. Sie sind an ihren Uniformen zu erkennen. Doch auch er beklagt, dass die Pfadfinder beispielsweise aus Bethlehem nicht dabei sein können, denn sie kommen nicht durch die Checkpoints. Dabei liegt Bethlehem nur ein paar Autominuten entfernt, theoretisch. Es gibt noch Hoffnung. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Im Arabischen gibt es ein besonderes Wort für die christliche Hoffnung, Raja. Das heißt, wenn du die Hoffnung hast und den Glauben glauben, dass sich die Hoffnung zu 100% erfüllt. Die Erlösung, die in diesem Land passieren wird, wird die Erlösung unserer Leute sein, die seit vielen Jahren leiden. Wie viele palästinensische Christen denkt auch Rafi Grattaz an den Krieg in Gaza, den Israel vor einem Monat wieder mit vielen Angriffen und dem Vorrücken von Bodentruppen hochgefahren hat. Seit fast 7 Wochen lässt Israel keine Hilfsgüter mehr nach Gaza, wo die Hamas immer noch 59 Geiseln in ihrer Gewalt hat. Rafi Grattaz sieht mit Blick auf die leidende Bevölkerung von Gaza eine Parallele zur Zeit Jesu. Wir leben heute in der gleichen Atmosphäre wie vor 2000 Jahren. Schon das zweite Jahr leben wir in diesem Genozid, in diesem Krieg. Und wir haben das Gefühl, dass alle uns allein gelassen haben. Wir sind allein, so wie Jesus Christus allein war, als er durch die Altstadt von Jerusalem gelaufen ist. Die Zeit zwischen dem Gedenken an den Tod Jesu und der Auferstehung ist in Jerusalem übrigens kurz. Die ersten Ostermessen beginnen schon am frühen Samstagmorgen.
Unser Tel Aviv-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler war das.
Die ARD-Infonacht.
Um 11:15 Uhr, 23.15 Uhr. Letztes Jahr hat sie es schon einmal probiert, die Stadtverwaltung von Venedig. Tagestouristen mussten 5 € Eintritt zahlen. Nach der Testphase war der Besuch erstmal, wie gewohnt, kostenlos. Ob die Kosten einige wirklich abgeschreckt haben und die Gassen und Plätze in der Lagunenstadt nicht ganz so verstopft waren wie sonst, ist fraglich. Aber jetzt werden wieder Gebühren erhoben. Wie hoch sie sind, verrät Ivo Marischik.
10 € müssen Tagesbesucher in Venedig jetzt bezahlen, außer sie übernachten in der Stadt. Am Bahnhof und an den Vaporetto-Haltestellen, also den Landungsbrücken der Wasserbusse in der Stadt, wird kontrolliert, ob Touristen den QR-Code auf dem Handy haben, der beweist, dass sie auf der Website der Stadt den Eintritt bezahlt haben. Wer mehr als 4 Tage im Voraus bucht, den kostet ein Tag in der Lagunenstadt 5 €. Und selbst wenn in diesem Jahr strenger kontrolliert wird, wen sollen 5 € Eintritt denn abschrecken, wenn schon ein Ticket für den Vaporetto 9,50 € kostet, fragt sich Lydia Fersor. Sie gehört zu Italia Nostra, einem Verein, der sich den Erhalt des italienischen Kulturerbes auf die Fahne geschrieben hat. Und sie glaubt, dass die Stadt die Probleme Venedigs völlig falsch angeht.
Wir finden, wie die meisten Venezianer, dass das ein völlig verfehltes Konzept ist. Es gibt keine lebendige Stadt, für die man Eintritt zahlen muss. Eintritt zahlt man für Pompeji oder für Disneyland, aber doch nicht in einer Stadt, die auszusterben droht, weil sie immer mehr Einwohner verliert. Das ist nicht akzeptabel und in der Praxis funktioniert es auch nicht.
Probleme, die auch viele Besucher auf dem berühmten Markusplatz vor Augen haben. Die neue Eintrittsgebühr sehen sie skeptisch, aber abschreckend wirkt sie aus ihrer Sicht nicht gerade.
Ich bin hin und her gerissen. Einerseits finde ich es eine gute Maßnahme, um auch die Stadt zu schützen, um den Tourismus nicht völlig überhand zu geben. Allerdings denke ich auch, dass die Orte in der Welt auch irgendwie kostenlos genutzt werden sollten von Menschen.
Naja, ich glaube nicht, dass es die Leute davon abhält, herzukommen. Ich meine, selbst wenn ich für 2 Tage komme, die 5 oder 10 €, die ich dann zahle, das ist doch lächerlich. Also ich zahle ja überall so viel Geld, das ist egal, ob ich jetzt noch 5 € mehr bezahle oder nicht.
Fällig wird der Eintritt ab jetzt durchgängig bis zum 4. Mai und dann jeweils an den Freitagen und an den Wochenenden bis Ende Juli, also den Tagen, an denen es besonders eng wird in Venedig.
Ja, die Osterzeit ist eben auch Reisezeit und in diesem Zusammenhang hat jetzt Venedig wieder eine Eintrittsgebühr für Tagestouristen erhoben. Zu Ostern gibt es in Kroatien ein ganz besonderes Kunsthandwerk. Hier werden die ausgeblasenen Ostereier nicht nur bemalt, in die Schalen werden auch kunstvolle Muster hineingefräst. Bis zu 1000 Löcher passen auf eine Eierschale. Und die große Kunst dabei ist, die Schale beim Fräsen natürlich nicht zu beschädigen. Unser Korrespondent für Kroatien, Oliver Schosch, hat einen ganz besonderen Ostereierfräser besucht. Ein Mann, der im Kroatienkrieg schwer verwundet wurde und sich durch das Kunsthandwerk wieder zurück ins Leben gekämpft hat.
Leštakovec, ein kleines Dorf in der Nähe von Varaždin im Norden Kroatiens. Die Werkstatt ist in einem winzigen Raum, der vom Wohnzimmer abgeht, im Haus des 56-jährigen Ivica Vugrinec. Das Gerät, das er in der Hand hält, sieht ein bisschen aus wie ein Bohrer beim Zahnarzt. Doch er bearbeitet ein ausgeblasenes Gänseei und fräst kleine runde Löcher in die Schale. Die Löcher haben verschiedene Größen, sodass ein interessantes Muster entsteht. Vugrinec sagt, dass er 2 Tage an diesem Ei arbeitet. In einer Vitrine stehen Dutzende Eier verschiedener Größen. Hühnereier, Gänseeier, Wachteleier und auch ein Straußenei. Alle haben kunstvolle Muster in ihrer Schale aus runden, dreieckigen oder rautenförmigen Löchern. Bei manchen hat er auch Schlangenlinien in die Schalen gefräst. Schwer zu glauben, dass die Eierschalen nicht zerbrechen. Doch, das tun sie manchmal, erzählt Ivica Vugrinec. Leider kommt es vor, dass viele Stunden Arbeit umsonst waren. Denn ein Ei zerbricht ja nie, wenn man anfängt zu fräsen, sondern ganz am Ende. Am besten ist es, nachts zu arbeiten, wenn der Körper und die Hände ruhiger werden. Ich muss das jeden Tag machen. Das ist meine Therapie. Dann brauche ich keine Medikamente, um funktionieren zu können. Ivica Vugrinec hat ein schweres Schicksal erlitten. Er ist Vollinvalide. Er sitzt zum Teil im Rollstuhl, zum Teil kann er mit seinen Prothesen und mit Krücken laufen. 1991 wurde er im Kroatienkrieg durch einen Panzerbeschuss schwer verwundet. Ich hatte 33 Operationen wegen des Krieges. Ich habe keine Beine und keine Hüften mehr. An meinen Nieren hatte ich Durchschüsse. Das sind Kriegstraumata, die ich als junger 20-jähriger Mann erlebt habe. Als der Unabhängigkeitskrieg in Kroatien begann, war Ivica Vugrinec Oberst bei der kroatischen Polizei und für die Verteidigung mehrerer kroatischer Städte eingesetzt. Die damalige jugoslawische Volksarmee und serbische Milizen hatten die kroatische Stadt Vukovar ganz im Osten an der serbischen Grenze bombardiert und zum großen Teil zerstört. Dort geriet Ivica Vugrinec in ein heftiges Gefecht, das sein Leben schlagartig verändern sollte. Neben seiner Werkstatt fürs Eierfräsen hat er auch eine kleine Tischtennishalle neben seinem Haus. Und er macht noch Tontaubenschießen. Im Rollstuhl-Tischtennis ist Vugrinec 10-facher kroatischer Meister. Besonders wegen meines Handicaps und meiner Invalidität bedeutet mir der Sport sehr viel. Meine Kinder sind auch erfolgreiche Sportler. Die Familie, die Kunst und der Sport, das ist für mich ein aktives Leben. Das Kunsthandwerk ist Konzentration und Beruhigung. Ich mache das gar nicht mal, um davon zu leben. Die meisten Eier kommen in Ausstellungen oder ich verschenke sie, vor allem jetzt zu Ostern. Und der Sport ist für mich ein Spiegelbild des Lebens. Mal läuft's nicht, mal gewinnst du, mal verlierst du.
Ein Ostereierfräser aus Kroatien im Bericht von Oliver Schosch. Zu einem anderen Thema. Demenz ist in Deutschland ein Leiden, das viele Ältere betrifft. Und die meisten sind an Alzheimer erkrankt. Schleichend verlieren sie Gedächtnis und Alltagsfähigkeiten. In dieser Woche ist in der EU zum ersten Mal ein Wirkstoff zugelassen worden, der die Krankheitsprozesse bekämpfen soll. Er gilt zumindest als kleiner Fortschritt auf der Suche nach einer umfassenden Therapie. Aber das Medikament kommt für viele Erkrankte gar nicht in Frage. Franz Altrogge hat eine Einrichtung für Demenzkranke in Dortmund besucht.
Und das ist dann schön.
Naja, nehme ich das.
Genau, dann drehen wir das um.
Ach so.
Bastelstunde im Dortmunder Seniorenhaus Gartenstadt. 5 Bewohnerinnen arbeiten an Osterschmuck für die Fenster ihrer Zimmer. 2 Betreuer zeigen, wie es geht. Als einziger Mann ist Jürgen Schön dabei. Der 82-Jährige will anfangs noch nicht so richtig mitmachen. Seine Frau Dorothea, nach eigenen Angaben nur etwas älter, besucht ihn täglich. Sie sagt traurig, der Mann, den sie kannte, ist so nicht mehr da.
Im Grunde kann er nichts mehr. Er lebt ja hier, aber das ist eine Übergangslösung. Man hofft ja immer, dass es besser wird, wenn mal irgendwas ist, aber es wird nicht.
Yvonne Keller ist auch gelernte Pflegerin und leitet die Einrichtung jetzt. Ihre Erfahrung ist, die Alzheimer-Krankheit schleicht sich regelrecht in ein Leben und wird oft erst erkannt, wenn sie sich schon ausgebreitet hat.
Man kann ja nie 100% wissen, wann die Krankheit anfängt, da die meisten es verheimlichen, überspielen. Das heißt, es ist ganz schwer zu erkennen, wann überhaupt was angefangen hat.
Das war auch bei Jürgen Schön ähnlich. Der frühere Eisenbahner war als Heimwerker und Sportler aktiv.
War ein begeisterter Bogenschütze, über 50 Jahre, deutscher Meister und alles. Ist auch nicht mehr. Der weiß gar nicht mehr, einen Bogen zu halten. Das sagt mir die anderen auch schon. Mann, die Pfeile, die fliegen nicht mehr richtig oder die stecken nicht richtig. Das war auch sein Hobby.
Die nächste Phase ist dann besonders schwierig, beobachtet Yvonne Keller in der Einrichtung immer wieder. Für Patienten und deren nächste Menschen ist es hart, die Krankheit anzuerkennen.
Wenn sie es dann erkennen, dann ist halt das Stadium, dass sie mit sich unzufrieden sind, weil sie das nicht verstehen, wahrhaben wollen, bis sie dann ungehalten, verbal, emotional werden, bis irgendwann vielleicht das Verständnis kommt und die dann in ihrer, wir sagen immer schön, in ihrer eigenen schönen Welt leben.
Besonders aber in der rastlosen Phase davor werden bisher Beruhigungsmittel eingesetzt.
Das Schlimmste war mit Tabletten. Ich habe ihm abends die Tabletten gegeben und dabei wurde ich dann geschlagen, weil er die ablehnt. Und da hat die Ärztin gesagt, sofort weg.
Dieses Stadium, so ist die Hoffnung, könnte eine frühzeitige Behandlung mit dem neuen Medikament hinauszögern und mehr Zeit in wenigstens teilweiser Selbstständigkeit ermöglichen. Für das Ehepaar Schön kommt das zu spät.
Es kommt für uns nicht in Frage, weil das im Anfangsstadium wirkt toll und dafür ist er zu weit.
Lupe Blau?
Ja.
Die Angehörige eines an Alzheimer Erkrankten in der Reportage von Franz Altrogge aus Dortmund.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Marcel Stober. Die Basketballer des FC Bayern München sind raus aus dem internationalen Wettbewerb. In der Euroleague wurde das entscheidende Play-in-Spiel bei Vorjahresfinalist Real Madrid mit 71-93 verloren. Damit sind die Playoffs verpasst. Uli Knapp.
Andi Obst stiert ins Leere. Obst ist einer der besten Distanzwerfer Europas und findet nie richtig in die Partie. Er sitzt in der zweiten Hälfte lange auf der Bank und sieht seinen Bayern beim Verlieren zu. Real macht von Beginn an klar, wer hier der Boss ist. Im ersten Viertel fegen die Madrilenen förmlich über die Münchner hinweg und führen mit 16 Punkten. Madrid ist bereit für dieses Alles-oder-Nichts-Spiel und München ist überfordert. Dem Bayern kommt kurzfristig auch noch ihr erfolgreichster Schütze abhanden. Carson Edwards hat Rücken und verpasst die Partie. Hoffnung keimt im zweiten Viertel auf. Die Bayern robben sich etwas heran, aber nutzen Reals Minischwächephase nicht entschlossen. Und so wächst der Abstand sogar noch an. Mit 19 Zählern Rückstand schleichen die Münchner in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel rauscht Real weiter davon, stellt den Vorsprung auf über 20 Zähler und die Bayern leisten kaum noch Gegenwehr. So läuft das auch im letzten Abschnitt. Und so verliert Bayern München bei Real Madrid klar mit 71-93 und verpasst das Viertelfinale der Euroleague.
Wir bleiben gedanklich in München. Hier findet gerade auch ein Tennisturnier der Männer statt. Und Alexander Zverev hat es ins Halbfinale geschafft. Zum ersten Mal seit den Australian Open im Januar ist er bei einem Turnier mal wieder so weit gekommen. Und das nach über 3 Stunden und 3 Sätzen gegen den Niederländer Talon Griekspoor. Das bedeutet Zverev nach 2 schwachen Monaten auf der Tennistour sehr viel.
Extrem, extrem wichtiger Sieg für mich. Wirklich für mich mental, aber auch für mich. Generell die harte Arbeit, die ich gemacht habe, zahlt sich halt dann doch irgendwann aus. Und ja, ich glaube, ich habe oft gesagt, im Sport kann sich vieles sehr, sehr schnell ändern. Und ich hoffe, das war so ein bisschen so das Match, dass ich, wo meine Saison und meine Form sich auch ändert.
Im Halbfinale spielt er nun gegen den Ungarn Fabian Marozsán. Der frühere Tischtennis-Nationalspieler und Funktionär Hans-Wilhelm Gäb ist tot. Er starb, wie jetzt bekannt wurde, am vergangenen Sonntag im Alter von 89 Jahren. Luise Kropf.
45 Jahre lang gehörte Wilhelm Gäb dem Präsidium des Deutschen Tischtennisbundes an. Von 1981 bis 1994 war er dessen Präsident. Als aktiver Spieler nahm er 1959 an der Weltmeisterschaft in Dortmund teil. Jahrzehnte später wurde er zu einem engen Berater des bekanntesten deutschen Tischtennisspielers Timo Boll. Hans-Wilhelm Gäb sei ein weitsichtiger Sportpolitiker, ein weltoffener Gentleman mit Intellekt, Humor und Haltung gewesen, schrieb der Deutsche Tischtennisbund in seiner Mitteilung. Er werde dem deutschen Tischtennis und dem deutschen Sport insgesamt fehlen wie kein anderer. 2006 wurde Gäb durch das Internationale Olympische Komitee der Olympische Orden verliehen. 10 Jahre später gab er diesen freiwillig wieder zurück. Er protestierte damit gegen die Entscheidung des IOCs, Russland nach der Aufdeckung eines großen Dopingskandals nicht von den Olympischen Spielen 2016 in Rio ausgeschlossen zu haben.
Und dann am Ende noch ein Vorausblick auf die Fußball-Bundesliga an diesem Wochenende. Und da werden sich die Augen sicher auf die Partie des Tabellenführers Bayern München in Heidenheim richten. Denn am Mittwoch erst ist der FC Bayern in der Fußball-Champions League rausgeflogen. Und damit ist die Meisterschaft der einzige Titel, der diese Saison noch geholt werden kann. Mehr Druck spürt Trainer Vincent Kompany jetzt aber nicht, denn der ist in München eh immer hoch.
Nein, es ist nicht mehr, weniger oder mehr Druck. Ich glaube, was man immer als größte Konstante hat in diesem Verein, ist, dass man eine gesunde Masse Druck hat. Und ich glaube, du musst es auch eigene Masse genießen oder auf jeden Fall mit umgehen können.
Also die Bayern in Heidenheim, dann noch etwa RB Leipzig gegen Kiel und der Tabellenvorletzte Bochum in Bremen. Das nur einige der Spiele an diesem Samstag. Den Spieltag beschließt dann am Ostersonntag der Tabellenzweite Leverkusen beim FC St. Pauli.
Aktuelle Informationen vom Sport mit Marcel Stober. Kunst kann ziemlich giftig sein. Was das bedeutet, erfahren Sie in einem ausführlichen Feature gleich nach den nächsten Nachrichten.
Infonacht. Nachrichten.
Um 23.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Nach seinem Außenminister Rubio hat auch Präsident Trump einen Rückzug der USA aus Verhandlungen mit der Ukraine und Russland nicht ausgeschlossen. Er wolle schnell eine Einigung auf ein Kriegsende sehen, so der Republikaner. Sonst würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einstellen. Aus Washington Samuel Jakisch.
Er sehe weiterhin gute Chancen, das Problem zu lösen, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag vor Journalisten im Weißen Haus. Dafür müssten die Kämpfe in der Ukraine aber zunächst enden, so Trump weiter. Wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche über ein Kriegsende jedoch erschwerten, dann würden die USA auf ihre Teilnahme an diesen Gesprächen verzichten. Zuvor hatte sich US-Außenminister Marco Rubio am Donnerstag in Paris zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Donald Trump mit europäischen und ukrainischen Vertretern zu Gesprächen über die Ukraine getroffen.
Nach Einschätzung des parlamentarischen Geschäftsführers der Unionsfraktion Frei wird es im sozialen Sicherungssystem in den kommenden Jahren Einschnitte geben. Das sagte er dem Portal Table Briefings. Aus der Nachrichtenredaktion Katja Neumeister.
Wir müssen den Menschen klar sagen, was auf sie zukommt und dürfen ihnen keinen Sand in die Augen streuen. Das sagt Frei und meint damit Einsparungen im sozialen Sicherungssystem. Denn wenn man mehr Geld für Verteidigung ausgeben wolle, müsse man eben an anderer Stelle sparen. Heißt, bei den Leistungen für Rente, Pflege und Gesundheit. Frei war beim Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD einer der Chefverhandler.
Wegen der neuen US-Einfuhrzölle auf Autos verhandelt der Volkswagen-Konzern mit der Regierung von Präsident Trump. Für ein mögliches Entgegenkommen stellte Konzernchef Blume etwa eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Volkswagen wolle das Möglichste tun, um dort als verlässlicher Investor und Partner zu handeln. Die Kirchen haben am Karfreitag an das Leid und die Not in der Welt erinnert, aber auch zu Zuversicht aufgerufen. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Betzing ermutigte dazu, angesichts beunruhigender Zeiten Orientierung im christlichen Glauben zu suchen. Auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fers, rief in ihrer Karfreitagsbotschaft dazu auf, den Blick vor Leid und Not nicht zu verschließen. Das Wetter in Deutschland. In der Nacht gebietsweise Regen, örtlich Nebel, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen nach Frühnebel heiter, im Nordosten Wolken und zeitweise Regen, 11 Grad in Vorpommern und bis 22 Grad am Oberrhein. Am Sonntag freundlich, im Südwesten Schauer und Gewitter bei 12 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A4 Kirchheimer Dreieck Richtung Erfurt ist zwischen Bad Hersfeld und Friedewald wegen Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Und die A43 Münster Richtung Recklinghausen ist zwischen Lavesum und Haltern nach einem Unfall gesperrt, dadurch hier 3 Kilometer Stau. Das war's auch schon mit den Meldungen von den Autobahnen. Gute Fahrt!
Die ARD-Infonacht.
Mit Klaas Christoffersen. Arsenhaltige Bücher, giftige Gemälde, verseuchte Skulpturen. Einige Kulturgüter können die Gesundheit gefährden. Im vergangenen Jahr stellten zum Beispiel viele Universitätsbibliotheken fest, dass ihre historischen Bände zum Teil arsenbelastet sind. Sie bleiben erstmal unter Verschluss. Seitdem wird an Methoden gearbeitet, um die Bücher wieder zugänglich zu machen. Aber auch in einigen Gemälden stecken giftige Pigmente. Wie sieht der Schutz aus bei der Arbeit mit solchen Artefakten? Dieser Frage ist Claudia Dichter in Museen und Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen nachgegangen.
Um zum historischen Altbestand der Bonner Uni-Bibliothek zu gelangen, geht es ins Untergeschoss, ins Magazin U1. Ein geschlossenes Magazin, zu dem nur Befugte Zutritt haben.
Das ist der Bereich, in dem die Masse der kritischen Bücher steht.
Michael Herkenhoff ist Dezernent für Handschriften und alte Drucke und zuständig für rund 450.000 Bände aus der Zeit zwischen 1500 und 1945. Er ahnte bereits nach Erscheinen eines Berichts über arsenbelastete Bücher in der dänischen Nationalbibliothek, auch der Bestand in Bonn könnte betroffen sein.
Wir haben dann entsprechend hinterher Kontakt aufgenommen mit der TH Köln, haben einige Bücher dahin zum Testen gegeben und von 6 Bänden waren 3 positiv, also mit Arsen kontaminiert. Wir haben danach ein Projekt bei der KEK beantragt. Das ist die Kommission zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts, die auch Fördermittel verteilt. Und wir hatten ein größeres Projekt mit ungefähr 300 Bänden, die von der TH Köln untersucht worden sind.
Das war 2020, 2021. Vor allem Bücher aus dem 19. Jahrhundert mit grünem Einband, grünem Farbschnitt oder grünen Titelschildern waren verdächtig. Die grüne Farbe stammt oftmals vom Schweinfutter grün, einem arsenhaltigen Pigment, das eine intensiv leuchtend grüne Farbe hat. Ab 1808 wurde es industriell in einer Farben- und Bleiweißfabrik in Schweinfurt produziert, daher der Name. Schweinfuttergrün wurde überall verwendet, in Tapeten, Textilien, Möbeln, Kunstwerken und eben auch in Büchern. Aber Arsen gilt als hochgiftig und krebserregend. Andrea Pataki-Hund ist Professorin am Institut für Konservierungs- und Restaurierungswissenschaften der TH Köln. Sie hat das Forschungsprojekt zu den historischen Büchern der Unibibliothek Bonn geleitet.
Erstmal haben wir sie halt gut eingepackt und gut gekennzeichnet. Wir wussten ja nicht, welche kontaminiert sind, welche nicht. Und dann war auch klar, dass man diese nur mit Handschuhen und nur mit Maske und Laborkittel anfassen soll. Und dann haben wir die alle durchgemessen mit XRF, Röntgenfluoreszenzanalyse. Das ist ein Handgerät und das ist eine elementspezifische Analyse. Also da hatten wir eben eine Rate von fast 50%, wo eben Arsen vorgekommen ist. Aber das kann auch in geringsten Mengen gewesen sein und in größeren Mengen.
Damit war klar, es gibt tatsächlich ein Problem. Studierende und Forschende dürfen erstmal nicht mit diesen Büchern arbeiten. Um weitere Testreihen vor Ort vorzunehmen, haben auch die Arbeitsschützer der Uni Bonn eine Röntgenfluoreszenzpistole angeschafft. Timo Röfer und Peter Krämer führen vor, wie eine Messung funktioniert. Das Gerät hat die Größe eines Akkubohrers. Auf einem Rollwagen liegen ein paar historische Bände. Timo Röfer hält aus etwa 20 Zentimetern Abstand die Röntgenpistole auf den Einband eines Buches.
Und jetzt sind wir messbereit.
Jetzt kann man auch mit einer eingebauten Kamera sehen, wo man misst, was man misst. Die Stelle kann man gut erkennen.
Die Messung verläuft still, aber man sieht auf dem Display alle möglichen Zahlen, die da aufploppen.
Und chemische Elemente in der
Fe, Ferrum, das weiß ich noch.
AS-Arsen.
AS-Arsen, 5275.
PPM, Parts per Million, also auf 1 Million Teilchen
sind 5000, ca. 200 Teilchen Arsen da drin.
Ist das viel oder ist das wenig? Das ist
ein relativ hoher Wert.
Was heißt das denn jetzt, wenn ich jetzt Studierende bin und mit diesem Buch arbeiten möchte?
Aktuell haben wir das noch nicht wieder zugelassen, aber wir arbeiten daran, ein Verfahren zu entwickeln, wie man Studierenden auch den gefahrlosen Umgang mit diesen Büchern wieder ermöglichen kann.
Herr Krämer hat ja eben 5000 ppm auf der Oberfläche des Buchs gemessen. Wenn wir davon ausgehen würden, dass das Buch überall eine Konzentration von 5000 ppm Arsen enthielte, dann würden wir natürlich dringend davon abraten, es abzulecken oder aufzuessen. Aber das Problem entsteht ja eben für die Menschen in dem Augenblick, wo sie es benutzen, wo halt eben eventuell beim Aufschlagen Staub in die Luft verwirbelt wird, der dann eingeatmet wird. Da entsteht die Gesundheitsbelastung. Die Bücher, die hier liegen, solange die nicht bewegt und benutzt werden, sind erstmal keine Gefahr.
Nicht nur grüne Bände aus dem 19. Jahrhundert sind arsenbelastet, auch schon vorher gab es Bücher, die mit Arsen-Schwefel-Verbindungen von sogenanntem Auripigment belastet sind. Solche Buchschnitte sehen eher schmutzig, schlammig aus, sind aber genauso giftig. Das haben die Arbeitsschützer bei ihren Untersuchungen festgestellt und somit war Michael Herkenhoff klar.
450.000 Bände durch eine Reihenuntersuchung zu ziehen, das ist viel zu aufwendig und das kriegen wir nicht hin. Die Bücher gehen im Moment nicht in die Benutzung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus meinem Dezernat haben die Anweisung, die Bücher nicht anzufassen.
Wenn, dann sowieso nur mit Handschuhen und nach der Nutzung Hände waschen. Hygienekonzepte sind beim Umgang mit belasteten Büchern enorm wichtig. Aber wie arsenbelastet ist die Raumluft hier im Magazin, wo wir uns gerade befinden?
Wir haben hier in der Raumluft hier keine Arsenkontamination feststellen können. Wir haben auch eine wirkungsvolle Lüftungsanlage hier und die Bücher liegen hier einfach. Das heißt, einfach nur durch das Liegen wird im Grunde kein Arsen frei. Dafür braucht man irgendwie einen Abrieb oder sowas, Blättern. Wir brauchen Mechanik dazu, um eben Arsen freizusetzen.
Das ist schon mal sehr beruhigend und ansonsten sind wir schon seit einiger Zeit im Überlegen, wie wir auch die Bearbeitung der Bestände anders organisieren in einem speziellen Raum, der häufig gereinigt wird, wo wir vielleicht auch bestimmte Absauganlagen haben. Das wird alles ein bisschen aufwendiger werden als vorher, aber das sieht im Moment so aus, dass es ein handelbares Problem ist.
Die Unibibliothek Bonn steht mit dem Problem nicht alleine da. Zum Glück werden die historischen Bände hier eh in einem separaten Magazin gelagert. Andere Bibliotheken haben ihre historischen Bücher vorübergehend aus dem Bestand genommen. Alle sind sensibilisiert und der Deutsche Bibliotheksverband hat mittlerweile eine Handreichung zum Umgang mit potenziell gesundheitsschädlichen Farbmitteln in historischen Bibliotheksbeständen erarbeitet. Aber nicht nur Bibliotheken haben ein Arsenproblem. Denn gerade das Schweinfuttergrün hat seit Beginn des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Siegeszug durch verschiedenste Bereiche angetreten. Andrea Pataki-Hund.
Im 19. Jahrhundert war die Welt grau oder grau, beige, Leinen, Textil und eigentlich nur die Oberschicht konnte sich halt auch Farbe leisten. Also im 19. Jahrhundert kommen dann auch die ganzen Farbstoffe erst auf, also Methylviolett, die Eosinfarbstoffe, das fängt erst an farbig zu werden und da war das Grün natürlich auch super. Und ich glaube, das war wie ein Rausch, dass man plötzlich solche strahlend grünen Farben hatte.
Klar, dass auch Künstler diese Farben für sich entdeckten. Die Impressionisten nutzten die leuchtend grünen Farbtöne für ihre Naturdarstellungen. Auch Paul Gauguin oder Vincent van Gogh haben damit gearbeitet.
Köln, Wallraf-Richartz-Museum.
Die Kunst des Impressionismus ist neben Barock und Mittelalter einer der Sammlungsschwerpunkte des Wallraf-Richartz-Museums. Iris Schäfer ist Chefrestauratorin im Haus. Sie weiß, wie die Farbpalette ab dem 19. Jahrhundert förmlich explodierte.
Ja, die chemische Industrie entwickelte sich bzw. erfand viele Elemente in unserem Periodensystem, die wir heute alle selbstverständlich kennen. Oder im Herstellungsprozess lernte man plötzlich kennen, dass da Nebenprodukte ganz tolle Farbigkeiten aufwiesen. Viele Pigmente sind so erfunden worden über die Entdeckung eines Elements wie Cadmium zum Beispiel, dass es dann Nebenprodukte gibt, die ein Gelb, ein schönes Orange oder ein brillantes Rot erzeugen. Und diese explodierende Farbpalette war natürlich für die Kunst ein Geschenk. Aber man erkannte auch dort, dass sie hochgiftig sind und starke gesundheitliche Schäden verursachen oder gar den Tod herbeiführen.
Schweinfuttergrün ist längst verboten, aber es steckt natürlich drin in Tapeten, Stoffen, Büchern und Bildern vergangener Zeiten. Und es ist nicht das einzige Pigment, das giftig ist. Alle Farben, die Schwermetalle beinhalten, sind ein Problem.
Da fangen wir an bei Bleiweiß, Neapelgelb oder auch die Chrom- und Cadmiumverbindungen sind nach heutigem Ermessen Gift. giftig, das hält sich in Maßen, aber stark. Giftig ist natürlich das Zinnober aufgrund seines Quecksilbergehalts.
Giftig ist aber nur das Pigment an sich, also wenn es in reiner Pulverform vorliegt.
Wir haben den Großteil unserer Malereien sind ölgebunden, das heißt, die Pigmente sind komplett eingehüllt in einen Ölfilm. Sie können quasi die Giftigkeit den Pigmenten hier gar nicht mehr in der Form entlocken.
Iris Schäfer und ihr Team müssen bei Restaurierungsarbeiten aber sehr wohl Bilder anfassen und einzelne Malschichten bearbeiten. In der Werkstatt werden gerade zwei Kunstwerke restauriert. Ein Landschaftsgemälde des Impressionisten Camille Pissarro und ein Blumenstillleben aus dem 17. Jahrhundert in kräftigen Rottönen. Ein solches Rot geht auf Zinnober zurück, ein gesundheitsschädliches Quecksilbersulfid. Wie schützt sich Iris Schäfer, wenn sie an diesem Gemälde arbeitet?
Das Gemälde ist nicht nur ein Ölgemälde, sondern es ist auch noch zusätzlich gefirnisst. Das heißt, es hat eine Art Schutzüberzug, der quasi uns gar nicht mehr an dieses giftige Pigment herantreten lässt. Wenn wir aber Firnisabnahmen durchführen, dann müssten wir da natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und gucken, ob wir da in eine Gefahr kommen.
Iris Schäfer arbeitet grundsätzlich mit Handschuhen, oft auch mit Atemschutzmaske. Das ist Standard im Restaurierungsbetrieb.
Wir brauchen die wegen anderer giftigen Substanzen, die wir tatsächlich auch hier immer wieder zur Anwendung bringen im Rahmen von Restaurierung. Also ich spreche von Lösungsmitteln. Und wenn die toxisch sind, dann schützen wir uns durch Atemschutzmasken.
Der Arbeitsschutz achtet auch im Museum darauf, dass die Menschen, die an den Kunstwerken arbeiten, geschützt sind. Die Museumsbesucherinnen und Besucher natürlich auch. Anfassen ist im Museum sowieso verboten. Viele Bilder und Objekte sind hinter Glas. Das ganze Haus ist voll klimatisiert. Man muss also keine Angst haben, giftige Substanzen einzuatmen.
Wir sorgen dafür, dass die Luft eine gewisse Luftfeuchtigkeit hat, was wichtig für die zukünftige Erhaltung der Kunstwerke ist. Darüber hinaus wird sie auch noch gefiltert. Das heißt, das ist der Grund, warum Sie im Museum eine wirklich hochqualitative Luft haben.
Solche Sicherheitsvorkehrungen hatten und haben Künstler in ihren Ateliers nicht. Es gibt einige Kunstschaffende, von denen man weiß, dass sie mit hochgiftigen Stoffen gearbeitet haben. Yves Klein zum Beispiel. Den Künstler kennt man von seinen monochromen Gemälden in seinem eigens patentierten Ultramarinblau, das den Namen International Yves Kleinblau trägt. Er schuf auch Reliefs mit Schwämmen in diesem Blau. Das größte befindet sich im Gelsenkirchener Musiktheater im Revier. Dafür fertigte Yves Klein Ende der 1950er Jahre zwei Strukturreliefs und vier Schwammreliefs mit einer Gesamtgröße von etwa 400 Quadratmetern. 8000 blau eingefärbte Naturschwämme hat er dafür an die Wand genagelt.
Bevor er diese Schwämme an die Wand genagelt hat, wurden die in ungesättigtem Polyesterharz getränkt. Und nach dem Tränken in dieser Lösung wurden die Schwämme nochmal ausgewrungen, dann zum Trocknen ausgelegt.
Sagt Gunnar Heidenreich, Professor an der Technischen Hochschule in Köln. Zwei seiner Studierenden haben die Wandreliefs ausführlich untersucht. Polyesterharz ist gesundheitsschädlich. Es darf nicht mit der Haut in Berührung kommen, kann die Augen schädigen und das Einatmen über längere Zeit ist organschädigend.
Diese Schwämme wurden an die Wand genagelt und anschließend mit blauer Farbe übersprüht. Und dafür nahm Yves Klein das für ihn so bekannte Yves Klein Blau. Und um es zu verarbeiten, wurde es mit Ethylalkohol, Ethylacetat und Aceton verdünnt. In einem Innenraum ist das eine Mischung, die nach dem Versprühen schon von wenigen Litern kaum zu ertragen ist, weil da solch eine hohe Belastung an Lösungsmitteln in der Atemluft dann vorliegt.
Yves Klein hat sich, soweit man weiß, bei der Arbeit nicht geschützt, weder Handschuhe noch Atemschutzmaske getragen. Er starb mit nur 34 Jahren. Immer wieder wurde spekuliert, ob das mit seinem Umgang mit giftigen Materialien zu tun hat. Hält Gunnar Heidenreich das für wahrscheinlich?
Dazu kann ich mich nicht äußern, weil ich kein Mediziner bin. Ich kann nur konstatieren, dass diese Lösungsmittelmengen erheblich waren und sicherlich die aus heutiger Sicht zulässigen Arbeitsplatzkonzentrationen um ein Vielvielfaches überschritten haben.
Heute ist nicht mehr zu befürchten, dass von Yves Kleins Schwammreliefs noch giftige Lösungsmittel ausgasen können.
Die sind längst abgedampft und insofern geht von diesen Farbschichten heute keine Gefahr aus. Aber es geht einem natürlich schon auch durch den Kopf, welche Risiken auch Künstler eingegangen sind, um diese Kunst zu schaffen. Nicke de Saint-Fall, die mit Polyesterharzen, verschiedenen Harzen gearbeitet hat und die anschließend geschliffen hat und dabei diese Schleifprodukte eingeatmet hat und auch bei ihr diskutiert wird, wie weit sie durch diese Belastungen ihre Gesundheit geschädigt und auch vielleicht zum früheren Tod geführt hat.
Nicke de Saint-Fall schuf ihre berühmten Nanas, überlebensgroße, farbenfrohe und üppig geformte Frauenfiguren aus Polyesterharz. Sie wurde 71 Jahre alt.
Oberhausen, Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, Umsicht.
Hier arbeitet Erich Jehlen. Er ist gelernter Möbeltischler, hat Chemie und Umwelttechnik studiert und ist als Diplom-Ingenieur mit der Entgiftung von Denkmälern und Holzobjekten beschäftigt, um Kulturgut für künftige Generationen zu bewahren.
Ich gehöre mit zu den Mitbegründungen der Forschungsallianz Kulturerbe. Sind wir eine große Gemeinschaft, die sich mit diesem Thema Schadstoffe oder Restaurierung beschäftigen. Ich mache Analytik, ich mache Bewertung von solchen Sachen, habe aber auch an einigen Entgiftungsverfahren mitgewirkt.
Denn neben giftigen Substanzen in Büchern und Kunstwerken ist die Kontamination von Holz ein großes Problem. Ob mittelalterliche Holzskulptur, Möbel, Dachbalken, Kirchenbänke oder Chorgestühl, sie alle wurden mit Holzschutzmitteln behandelt, um sie vor Schädlingen wie zum Beispiel Holzwürmern, Pilzbefall und Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Holz ist ein organisches Material, das anfällig für biologische Zersetzung ist. Das galt es zu verhindern.
Da gibt's halt die drei Standardinhaltsstoffe, die enthalten entweder Pentachlorphenol und oder Lindan in unterschiedlichen Konzentrationen. Oder dem berühmt-berüchtigten Hylotox 59 ist noch ein gewisser Anteil von DDT da mit bei. Und das DDT kristallisiert irgendwann mal an der Oberfläche ein bisschen aus, während PCP und Lindan häufig nur noch in geringen Konzentrationen im Holz noch da sind, weil es über die Jahrzehnte schon ausgegast ist.
Die Behandlung von Holz mit diesen chlororganischen Substanzen war noch bis in die 1990er Jahre erlaubt.
Alle chlororganischen Substanzen haben den Nachteil, die wirken halt chronisch. Also sie sammeln sich über die Jahre, Jahrzehnte im Körper, insbesondere im Fettgewebe an. Solange sie gesund sind und nicht meinen, sie müssten plötzlich ganz viel abnehmen, weil sich das aus dem Fettgewebe dann freisetzen kann. Kann das sein, dass Sie da überhaupt gar nichts von merken? Sie sind karzinogen, die Stoffe, aber in unterschiedlichen Schweregraden, sage ich jetzt mal.
Auch Jahrzehnte später möchte man damit nicht länger in Berührung kommen. Wo die Substanzen enthalten sind, kann man manchmal mit bloßem Auge erkennen, zum Beispiel wenn an einer Holzskulptur weiße Kristalle ausgeblüht sind. Menschen mit sensiblen Nasen können sie auch riechen. Es gibt verschiedene Techniken, um betroffene Kulturgüter aus Holz zerstörungsfrei zu entgiften.
Neben dem tiefen Reinigen mit flüssigem oder übergriffigem Kohlendioxid können wir natürlich auch nur eine Oberfläche reinigen. Das kann man mit Lösemitteln machen, kann das aber auch mit einem Laser abreinigen oder sonst irgendwas. Der Bearbeiter muss natürlich eine persönliche Schutzausrüstung tragen. Also es gibt natürlich auch Sachen, wo komplette Chorgestühle gereinigt werden müssen. Ohne die auszubauen gibt es zum Beispiel Methoden mit einem sogenannten Vakuumwaschverfahren. Es sind bestimmte Lösungen, die dann kurzfristig auf die Oberfläche gebracht und sofort wieder abgesaugt werden, die dann dafür sorgen, dass die Oberfläche sauber ist.
Kann man bei Kirchenbesuchen noch mit den giftigen Stoffen in Berührung kommen? Erich Jehlen sagt, da muss man sich keine Sorgen machen.
Das Problem haben häufig dann Denkmalpfleger, die Bausanierer, die Restauratoren, die mit dem Material im engen Kontakt arbeiten müssen, um es zu erhalten oder zu reinigen. Und für die gibt es halt ganz klare Vorgaben, sag ich mal, wie man damit umgeht.
Köln, Rautenstrauch-Jost-Museum, Kulturen der Welt.
Das Rautenstrauch-Jost-Museum beherbergt eine der bedeutendsten ethnologischen Sammlungen Deutschlands mit rund 65.000 Objekten aus Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien. Darunter viele Objekte aus Holz, Leder, Textil, Federn oder Pelz, allesamt organische Materialien.
Das sind die Materialien, die in der Vergangenheit häufig behandelt wurden, weil sie natürlich auch interessant sind für die sogenannten Schädlinge oder halt auch Materialliebhaber unter den Insekten. Und es sind meistens karzinogene und toxische Substanzen, die für diese Behandlungen gewählt wurden.
Stefanie Lürsen ist Restauratorin am Rautenstrauch-Jost-Museum. Ihr ist, wie allen Kolleginnen und Kollegen an Museen mit ethnologischen Sammlungen klar, man muss grundsätzlich davon ausgehen, die Objekte können potenziell gefährlich sein. Entsprechend schützt sie sich, wenn sie daran arbeitet. Mit Handschuhen, FFP3-Maske und gegebenenfalls auch mit einem Schutzanzug.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde sehr intensiv und flächendeckend auch behandelt. Auch hier in dem Museum gab es eine Desinfektionsmaschine, die dann bis in die 80er Jahre sogar betrieben wurde. Bis Mitte 80er Jahre gab es auch eine Vielzahl von sehr toxischen Mitteln auf dem Markt, bis dann die Biozidverordnung auch in Kraft trat und bis dahin wurde auch flächig behandelt.
Wie sonst könnte zum Beispiel ein wunderschöner Federmantel aus dem Jahre 1824 noch aussehen wie neu?
Es ist ein Federmantel aus Hawaii und besteht aus einer Vielzahl von gelben und rot-orangen Vogelfedern. Und dieser Mantel befindet sich in einem sehr guten Zustand. Das heißt, die sogenannte gemeine Kleidermotte liebt ja eigentlich die Federn, aber dieser Federmantel ist da bis dato verschont gewesen. Wir vermuten auch, dass es damit zusammenhängt, dass dieser Federmantel nachgewiesen auch hoch belastet ist. Der ist nicht unbedingt getränkt worden, aber sicherlich eingesprüht worden.
In den klimatisierten Museumsräumen stehen die Objekte in Vitrinen, sodass die Raumluft unbedenklich ist. Wichtig ist auch, jedes Objekt, das neu ins Museum kommt, ob als Leihgabe oder Ankauf, muss ausführlich begutachtet und behandelt werden, damit man sich keine Schädlinge ins Haus holt. Deshalb ist das integrierte Pest Management, ein nachhaltiger Ansatz zur Schädlingsbekämpfung, der verschiedene Methoden kombiniert, wichtig. Behandelt wird entweder mit Stickstoff oder mit Kälte.
Also wir befinden uns jetzt hier im Untergeschoss auf der U2-Ebene. Das ist eine sogenannte Sicherheitsebene. Hier ist ein erster Raum, wo wir die Sachen lagern, die in das Museum hineinkommen. Und nebenan findet sich ein weiterer Raum, in dem sich die Kältekammer befindet. Und jetzt sehen Sie auch, was ich meine. Die befindet sich am Ende des Raumes mit einem Kälteaggregat und läuft ständig durch.
Also diese Kältekammer ist wirklich raumfüllend, ein 12 Quadratmeter großer Raum hoch mit einer dicken Stahltür. Wie viel Grad minus haben wir da drin?
Sie soll auf minus 27 Grad kühlen.
Und wie lange bleiben die Objekte dort drin?
Die Objekte sollen 2 Wochen eng verpackt in einer PE-Folie dort verbringen.
Wenn jetzt so ein Objekt da reinkommt, was vielleicht einen Schädlingsbefall hatte, in welchem Zustand kommt das dann da raus?
Also in der Regel befinden sich die Insekten immer in so Vertiefungen, Verschneidungen. Und natürlich ist die Aufgabe nach Behandlung, die Oberfläche ganz genau abzusuchen und auch zu reinigen.
Der Umgang und Erhalt unseres Kulturguts, ob es sich nun um Bücher, Kunstwerke, Denkmäler oder ethnografische Objekte handelt, hat oberste Priorität. Mittlerweile weiß man um die giftigen Belastungen und hat Methoden entwickelt, dagegen anzugehen. Und es gibt umfangreiche Arbeitsschutzmaßnahmen. Eines ist Erich Jehlen von der Forschungsallianz Kulturerbe aber ganz wichtig zu betonen.
Man muss ja auch sagen, dass man früher nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat, um die Objekte oder das Denkmal zu retten. Heute weiß man, dass manche der Sachen vielleicht nicht so toll waren.
Giftige Kulturgüter, das war ein Feature von Claudia Dichter.
Standpunkte.
Die USA machen erneut Druck. Nach Außenminister Rubio hat auch Präsident Trump gedroht, aus den Verhandlungen über einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland auszusteigen, wenn es nicht bald Fortschritte gebe. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert, dass sich die US-Regierung auf die falsche Seite stellt und warnt vor den Konsequenzen.
Anders als der amerikanische Präsident unermüdlich nahelegt, tragen nicht die Ukraine und deren Partner in der NATO, sondern einzig Putin die Schuld an diesem verheerenden Krieg. Und schon darum liegt es allein in Putins Hand, ihn zu beenden. Da Trump in seiner Gier nach Putins Freundschaft und Anerkennung diese Logik ignoriert, mag der eine oder andere Europäer gar Hoffnung schöpfen ob der Aussicht, dass sich die Amerikaner endlich anderen Dingen zuwenden. Doch spricht alles dafür, dass eine solche Abkehr ganz auf Kosten der Ukraine ginge und der NATO, wenn sich Amerika tatsächlich aus dem Staub machte.
Für die Volksstimme aus Magdeburg müssten sich die Europäer jetzt auf eine gemeinsame Strategie verständigen.
Eine Kernfrage lautet, muss Kiew die bittere Pille schlucken und eine russische Besetzung eines beträchtlichen Gebietes hinnehmen? Wenn die Europäer das unter allen Umständen verhindern wollen, heißt das in der Konsequenz, Russland in die Knie zwingen zu müssen. Wirtschaftlich wie militärisch. Und um nur den Hauch einer Siegeschance zu haben, müsste der Westen in quantitativer wie qualitativer Hinsicht die Waffenlieferungen an Kiew massiv erhöhen. Allein in der Taurus-Frage klaffen die Meinungen auseinander. Außerdem haben NATO-Staaten selber große Arsenallücken zu stopfen. Die Europäer brauchen eine klare Strategie. Sieg oder bitterer Kompromiss?
Kommen wir zu einem anderen Thema, das ebenfalls von der neuen US-Regierung bestimmt wird, die Handelspolitik und der Zollstreit. Beim Besuch von Italiens Ministerpräsidentin Meloni im Weißen Haus hat US-Präsident Trump Signale der Entspannung gesendet. Er rechnet demnach mit einer Einigung mit der EU. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung bleibt skeptisch und meint, dass sich Europa auf Trumps Unberechenbarkeit einstellen und handeln muss.
Trump genießt die Macht zur Erpressung. Entsprechend widerwillig gibt er sie aus der Hand. Mit italienischen Momenten alleine wird die Europäische Union deshalb nicht zum Ziel kommen. Die Europäer müssen sich auf einen langen, harten Kampf einstellen. Dazu brauchen sie Einigkeit und Flexibilität. Wenn der US-Präsident nicht zu echten Verhandlungen bereit ist, müssen sie entschlossen mit Gegenmaßnahmen kontern. Trump liebt es, umgarnt zu werden. Aber er gibt nur nach, wenn sein politischer Schmerz zu groß wird.
Das Treffen hat zwar keinen Deal hervorgebracht, dafür aber die Position Melonis und Italiens gestärkt, meint der Standard aus Österreich.
So hat sie es also für Europa zumindest probiert, musste aber de facto mit leeren Händen wieder abreisen. Eine Niederlage, gewiss. Und doch eine, die ihrem Ansehen als Politikerin von europäischem Format nur zuträglich gewesen sein dürfte. Und damit ist Italien mit von der Partie im Spiel der großen Europäer mit den USA, neben Frankreich und Großbritannien.
Und auch das Handelsblatt geht auf die Rolle Melonis ein und schaut dabei auf ihre Entwicklung von der EU-Kritikerin zur Vermittlerin, von der sie profitieren dürfte.
Meloni weiß, dass sie die EU braucht, um ihre Macht zu sichern. Bisher geht ihr Plan auf. Meloni ist seit über 900 Tagen im Amt und leitet damit Italiens fünftlängste Regierung. Ihre Wiederwahl gilt derzeit als wahrscheinlich, auch weil Melonis Wähler ihr den Sinneswandel von EU-Kritikerin zur von der Leyen-Freundin nicht übel nehmen. Einerseits, weil es in Italien derzeit keine Anti-EU-Stimmung gibt. Gleichzeitig wächst seit Melonis Amtsantritt der Eindruck, dass Italiens Stimme in der EU wieder etwas zählt.
Das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Laura Janke. Und nach den nächsten Nachrichten kommen wir auch noch mal auf ein Thema zurück, was hier in den Standpunkten schon anklang, nämlich die Gespräche der USA über eine Waffenruhe oder auch einen Frieden in dem Krieg in der Ukraine. Dazu eine Einschätzung von unserem Korrespondenten und auch die Frage, wie reagiert der Kreml darauf, dass Außenminister Rubio und auch US-Präsident Trump jetzt damit gedroht haben, dass sich die USA aus den Verhandlungsbemühungen zurückziehen könnten. All das nach den nächsten Nachrichten um Mitternacht.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Die USA haben davor gewarnt, ihre Vermittlungsbemühungen für einen Frieden in der Ukraine zu beenden. Präsident Trump sagte, wenn die Ukraine oder Russland die Gespräche sehr schwierig machten, würden sich die USA zurückziehen. Aus der Nachrichtenredaktion Gisela Förmer.
Trump betonte, dass er sehr bald eine Einigung sehen wolle. Bei mangelnder Kompromissbereitschaft von Russland oder der Ukraine würden die USA ihre Vermittlungsbemühungen einfach lassen, sagte der US-Präsident. Aber er sehe noch eine wirklich gute Chance, einen Deal zu erreichen. Vorher hatte schon der amerikanische Außenminister Rubio erklärt, in den kommenden Tagen müsse sich entscheiden, ob ein Frieden in der Ukraine machbar sei. Die USA hätten nicht ewig Zeit und andere Prioritäten.
Der Volkswagen-Konzern verhandelt mit der US-Regierung über die neuen Einfuhrzölle. Sein Unternehmen führe in Washington konstruktive Gespräche, sagte VW-Chef Blume der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aus der Nachrichtenredaktion Marei Beermann.
Für ein mögliches Entgegenkommen stellte Blume unter anderem eine Produktion der Marke Audi in den USA in Aussicht. Man habe eine für den US-amerikanischen Markt maßgeschneiderte und attraktive Strategie. Das werfe man in die Waagschale, sagte Blume dem Blatt. Volkswagen verkauft Audi-Fahrzeuge in den USA momentan nur als Importe. Meist verkauftes Modell in den USA war vergangenes Jahr ein SUV, den VW in seinem US-Werk in Chattanooga in Tennessee sie ausschließlich für den nordamerikanischen Markt herstellt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei hat angekündigt, dass in den nächsten Jahren bei der Sozialversicherung gespart wird. Dem Portal Table Briefings nannte er als betroffene Bereiche Gesundheit, Pflege und Rente. Wenn etwa die Ausgaben für Verteidigung erhöht werden müssten, gehe das zwangsläufig auf Kosten anderer Aufgaben. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD tiefgreifende strukturelle Reformen im Gesundheits- und Pflegebereich angekündigt. Mit einer Feier am Kolosseum in Rom haben am späten Abend Christen aus aller Welt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Die Prozession zum Karfreitag wurde krankheitsbedingt nicht vom Papst Franziskus angeführt. Ein Kardinal vertrat ihn. Der Kreuzweg zeichnet der Überlieferung nach das Leid Jesu und seinen Tod.